Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Nach dem Verzicht, warum will der Bündner Regierungsrat Markus Gaduff nicht Bundesrat werden? Und vor dem Ende, warum muss Kletterhalle zu Kübliss bald zutun? Das sind zwei von den Themen im Infokompakt. Am Mikrofon ist der Ruth Schmenzi. Jetzt ist klar, der Kanton Graubünden stellt keinen Bundesrat. Nach dem Nationalrat Martin Gandinas und dem Ständerat Stefan Engler verzichtet auch der Regierungspräsident Markus Gaduff auf eine Kandidatur. Dann Nadine Schlegel hat ihn getroffen, für ihn als erstes wollen wissen, wie die letzten Tage für ihn gewesen sind.
Sehr, sehr intensiv, mit sehr vielen Gesprächen, mit schlechten Nächten, wo ich nicht gut geschlafen habe, wenn überhaupt. Es hat immer im Kopf gekreist, die Frage, ja, wäre das etwas, soll ich die einmalige Chance probieren zu packen oder ist es gleich nicht das, was ich im Moment will?
Sie haben es gesagt, Sie haben sich intensiv mit der Entscheidung auseinandergesetzt. Nehmen Sie uns mal mit, was für Fragen gehen Ihnen da durch den Kopf?
Ja, die erste Frage ist für mich, was heisst das für meinen Alltag? Was heisst das aber auch für den Alltag der Familie? Was heisst das, wenn ich im Amt wäre und ich habe eben die Vernetzung auf Bundesebene nicht? Ich kenne den Prozess vom Zweikammersystem, Ständerat und Nationalrat nicht. Das sind so alles Fragen, die ich probiert habe zu klären, mit sehr vielen Gesprächen, mit aktuellen Amtsträgern, auch mit Bundesrätinnen und Bundesräten reden, mit Bundesparlamentariern und mit vielen Gesprächen, die ich probiert habe, mir ein Bild zu machen und nachher auch mir ein Bild zu machen, was heisst das denn letztendlich wirklich für den Alltag, ganz konkret vom Montag bis am Freitag für das Wochenende und was bedeutet auch das für die Familie.
Was war schlussendlich ausschlaggebend für Ihre Entscheidung?
Ja, es sind zwei Sachen. Das eine, was ich gesehen habe, ist, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte, die beide sind, die Exekutiverfahrung haben in der Kantonsregierung, aber auch die Mechanismen auf Bundesebene kennen im Zweikammersystem, die sind viel, viel schneller im Amt reingekommen, die können viel schneller mitgestalten. Ich glaube, das ist sehr, sehr eine wichtige Voraussetzung in meinen Augen. Und das Zweite, ich vergleiche es mit Spitzensport. Wenn ich einen guten Job machen will, unter dieser Beobachtung, 24 Stunden pro Tag, dann muss ich auch bereit dazu sein und dem wirklich dem Amt alles unterzuordnen. Das heisst aber auch, dass ich natürlich weniger präsent bin, wenn überhaupt im Familienleben für Kinder. Und Kinder sind 15 und 17. Ich für mich habe dann die Frage so beantwortet, dass ich sage, die Kinder, oder vielleicht gesagt den Kindern das anders, aber ich möchte die Kinder noch die nächsten 3-4 Jahre auf dem Weg ins Erwachsenwerden begleiten. Und mit dem Amt vom Bundesrat wäre das schwierig geworden, respektive mit sehr vielen Entbehrungen und Belastungen verbunden gewesen. Und darum hat mein Buch am Schluss gesagt, es stimmt derzeit für mich also nicht, sondern ich mache den Job, den ich mache, sehr, sehr gern und ich möchte auch den jetzt weitermachen.
In der Medienmitteilung schreiben Sie, Ihre Zeit sei noch nicht reif. Können Sie sich eine Kandidatur in der Zukunft vorstellen?
Ja, jemand hat mir auch gesagt, die Zeit ist nie die richtige. Das ist möglich. Die Chance ist auch möglich, dass sie einmal kommt und nie mehr. Das ist möglich. Ich schließe für die Zukunft nicht aus. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt alles auf das ausrichte. In der Politik, das ist das, was ich bisher gelernt habe, muss man die Opportunitäten so nehmen, wie sie kommen. Man kann nichts steuern. Wenn es sich wieder einmal ergibt, dann prüfe ich das. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das ist das, was ich unbedingt will und auf das alles ausrichte.
Sie haben jetzt Ihre Entscheidung gemacht. Wie schauen Sie jetzt der bevorstehenden Bundesratswahl entgegen?
Ja, gespannt. Ich bin gespannt, wer sich da noch wie bewegt, wer sich noch outet als Kandidat oder eben nicht. Und wünsche natürlich dem Parlament, dass sie die beste Person für unser Land auch wählen.
Der Bündner Regierungsrat Markus Gaduff im Gespräch mit der Anna-Tina Schlegel. Bis am Montagmittag haben Politikerinnen und Politiker von der Mitte noch Zeit, ihre Kandidatur bekannt zu geben. Momentan hat erster St. Galler Nationalrat Markus Ritter offiziell gesagt, dass er Bundesrat werden will. Spätestens seit der Corona-Krise ist das Klüntel im Glarnerland über die Landesgrenze raus bekannt. Ein Haufen Leute pilgern vor allem im Sommer dort rauf. Und die, die mit dem Auto gehen, die müssen seit Anfang des Monats mehr für das Parkieren zahlen. Warum, weiss der Noah Bühler.
Anfang Jahr hat die Gemeinde Glarus die Parkgebühren im Klüntel nicht nur aufgesetzt, sondern gerade verdoppelt. Das Parkieren kostet neu 3 Franken pro Stunde, ab der 5. Stunde dann pauschal 15 Franken pro Tag. Wird Eva-Maria Kreis, die Vorsteherin vom Departement Bau und Versorgung in der Gemeinde Glarus, sagt, will man mit dem Entscheid das Geld wieder reinholen, was es braucht, um die Parkplätze in einem guten Zustand zu halten.
Es ist so, dass man jetzt schon mehrere Jahre ein Parkierungskonzept dort oben eingeführt hat, wo man gute Erfahrungen macht damit. Aber das Defizit, das man produziert mit dem, aufgrund vor allem von externen Personalkosten, die das eben erfordert, führt dazu, dass man ein Defizit von mehreren 10'000 Franken jährlich hat, das einfach anfällt.
Das Defizit sollen die zahlen, die die Kosten auch zu verantworten haben. Die parkieren. Bis jetzt hat die Gemeinde das aus allgemeinen Steuergeldern gezahlt. Das musste nachkorrigiert werden. Dabei hat man sich an touristischen Ort in der Nähe orientiert, wo auch an einem Gewässer liegen.
Es ist nicht so, dass die Kosten im Klüntel oben erheblich höher wären als an vergleichbaren Lagen. Und insofern haben wir die Einschätzung, dass sich das gut eingliedern wird oder so im Gesamtbild.
Im Vergleich zu anderen touristischen Orten, wie zum Beispiel in Zürich, sagen ihre Parkgebühren immer noch relativ tief. Wie die höheren Parkgebühren bei der Bevölkerung ankommen, die zeigen sich erst noch, so die Eva-Maria Kreis. Im Winter sei im Klöntal nicht viel los.
Ich gehe davon aus, dass es nicht nur auf Wohlwollen treffen wird, aber ich hoffe auch, dass da Verständnis rum ist oder dafür, dass man wie sagt, hey, es kann nicht sein, dass allgemeine Mittel dafür aufkommen müssen, dass man dort oben die Parkierung so gestalten kann.
Jemand, der das Verständnis hat, ist die Glarnerin Heidi Neuwiller. Es sei klar, dass der Unterhalt der Parkplätze viel Geld kostet. Es ginge ihr aber auch um die Natur. Für die wünschen sie sich sogar, dass an der Sündung keine Autos rauffahren dürfen.
Dann müssen sie halt mit dem ÖV rauf. Aber so wird die Natur geschützt. Weil unsere Natur geht kaputt, was dort oben alles für Dreck liegt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ähnlich sieht das Marianne Gansner. Die Glarnerin ging seit 75 Jahren ins Klöntal. Wegen der vielen Leute aber immer weniger. Mit den höheren Parkgebühren wird es hoffentlich ruhiger.
Es hilft sicher etwas, weil Teil haben sie ja schon erschleichen jetzt mit diesen Kleinen. Und die meisten haben sie dann irgendwann einmal verrutscht. Und dann haben sie eine Gehörung gezahlt. Aber wir Einheimische sagen immer, sie sollten am Wochenende Post alle halbe Stunde fahren, aber kein PW mehr hinterlassen.
Ob es denn auch einen Autostopp gibt, wird sich zeigen. Über das stimmt das Glarner Stimmvolk unter anderem an der Landsgemeinde 2025 ab.
Auch wenn es bis jetzt noch kein Sonntagsfahrverbot ins Klüntel gibt, ist der öffentliche Verkehr schon ausgebaut worden. Der wird aber nicht von der Gemeinde Glarus gezahlt, sondern vom Kanton. In den letzten Tagen hat es wieder Neuschnee gegeben. Perfekte Bedingungen also für das Institut für Schnee- und Lawinenforschung zu Davos. Sie haben nämlich ein neues Patent bekommen. Es geht um eine Art Fotoapparat. Mit dem kann die Schneedichte gemessen werden. Der sogenannte Snow Imager kann Forscherinnen und Forscher in verschiedenen Gebieten unterstützen. Zum Beispiel bei der Lawinenforschung. Charlotte Kösling hat sich das gerade bei einem Einsatz einmal genauer angeschaut.
Schon früh am Morgen treffe ich in Davos der Lars Meves. Er ist Wissenschaftler am Institut für Schnee- und Lawinenforschung, kurz SLF. Zusammen mit ihm fahre ich zur Talstation für Pischa Bergbahn und von dort aus auf den Bergufer. In seinem Rucksack hat er den Snow Imager.
Ein Snow Imager ist ein Gerät, das wir am SLF entwickelt haben, um Schneeprofile zu vermessen.
Die Forschenden wollen wissen, wie die Struktur vom Schnee aussieht und auch seine Dichte. Der Snow Imager kann Bilder vom Schnee machen und so nicht nur seine Struktur anschauen, sondern eben neu auch die Dichte messen.
Wir beleuchten den Schnee mit nahinfrarotem Licht und das Licht dringt in die Schneedecke ein und streut in der Schneedecke. Und das Licht, das zurückkommt, davon messen wir einen Teil. Und aus diesem Anteil, der zurückkommt, können wir ausrechnen, wie dicht die Schneeschicht ist.
Das geht viel schneller, als wenn man mit anderen Methoden die Dichte bestimmen würde. Auf dem Berg Toba Ako laufen wir ein Stück über einen Wanderweg. Nachher geht es ab in den Tiefschnee. Der Lars Meves sucht nach einem geeigneten Ort, um den Snow Imager aufzubauen.
Im Idealfall sucht man eine Stelle, die ein bisschen repräsentativ für eine größere Schneefläche ist. Weil man natürlich nicht nur etwas über den einen Ort sagen möchte, sondern vielleicht über einen ganzen Hang oder ein ganzes Gebiet.
Es geht nicht lang, bis wir einen guten Ort gefunden haben. Ich stand schon mehr als knietief im Schnee, aber der Lars Meves will noch tiefer rein. Um die ganze Schneedecke abbilden können, grabt er mit einer Schaufel bis auf den Boden.
Das Tiefste, was ich geschaufelt habe, waren 3,5 Meter oder 4 Meter im Adetsch-Gletscher. Und das hat den halben Tag gedauert. 5-6 Stunden.
Diesmal geht es eine halbe Stunde, bis der Lars Meves mit seinem Schneeloch fertig ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum man die Dichte von Schnee wissen muss, erklärt er mir. Zum einen für die Lawinenforschung oder Klimaforschung, aber auch zum Wissen, wie viel Wasser das es gibt, wenn der Schnee schmilzt. Das könnte dann für die Hochwasserforschung wichtig sein. Nachdem das Loch fertig ist, muss der Lars Mewes eine gerade Wand sägen. Für das hat er eine riesige Säge aus Metall dabei.
Also jetzt, nachdem wir hier unser Schneeloch gegraben haben, müssen wir die Schneewand, die wir vermessen wollen, noch gut präparieren. Das heißt, wir müssen mit der Säge einmal sauber abschneiden, am besten im Schatten, und dann danach eine möglichst plane Oberfläche schaffen.
Was heißt das?
Eine möglichst flache Oberfläche. Also da wir Fotos machen von der Schneeoberfläche, da dürfen eben keine Wellen oder es darf kein Schnee rausstehen aus der Oberfläche.
Dann ist es soweit. Aus seinem Rucksack holt der Lars Mewes den Snow Imager. Der sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein silbriger Aktenkoffer. Der Koffer lässt sich aufklappen und hat dann Ähnlichkeiten mit einer alten Kamera aus dem 19. Jahrhundert. Der Lars Mewes drückt einen Maßstab in den Schnee und hebt die Kamera genau dran. Dann macht er Bilder vom Schnee.
Mit dieser ersten Messung haben wir jetzt quasi Reflexionsbilder von der Schneewand gemessen. Also wir messen quasi die Gesamtreflexion vom Schnee. Und je nach Schneetyp reflektiert der Schnee unterschiedlich viel Licht. Und daraus können wir eben verschiedene Parameter des Schnees berechnen.
Zum auch die Dichte können zu messen, kann er aber nicht das ganze Licht messen, sondern nur einen Teil davon. Darum macht er nochmal eine zweite Aufnahme, wo ein Teil der Kamera von einem Gitter abdeckt wird. Die Daten werden dann auf einem USB-Stick gespeichert und im Büro ausgewertet. Bevor es aber zurückgeht, wird das Loch wieder zugeschaufelt.
Der Snow Imager ist bis jetzt noch ein Prototyp. Von dem hat das SLF 3 Stück, die sie Forscherinnen und Forscher auslehnen können. In Zukunft sollen dann noch mehr Geräte produziert und auch verkauft werden. Auch im Winter oder bei schlechtem Wetter klettern ist dank Kletterhallen kein Problem. Schon bald aber könnte das für Prättigauerinnen und Prättigauer eben eins sein, ein Problem, weil die Kletterhalle zu Küblis vor dem Ende steht. Der Noah Bühler berichtet.
Vor kurzem ist in der Kletterhalle Rätikon zu Küblis eine Sicherheitskontrolle gemacht worden. Es ist herausgekommen, dass die Sicherheitsanforderungen nur noch knapp eingehalten werden. Die Kletterwände sind schon über 20 Jahre alt, das Zeug lottert und hebt nicht mehr richtig. Die Konsequenz davon, wenn nichts gemacht wird, darf ab dem Oktober nicht mehr geklettert werden. Das Geld, um die Mängel zu beheben, sei noch nicht rum, so der Christian Nett, der Hallenchef vom SAC Prättigau.
Wir haben ein Budget, das wir brauchen, von 650'000 Franken. Im Moment haben wir 300'000 auf dem Konto. Das kommt zusammen aus dem SAC, wo 250'000 gibt und 50'000 an Sponsoringgeld, das wir bis jetzt zusammengetragen haben.
Die Kletterhalle hat auch noch 150'000 Franken vom Kanton in Aussicht. Die sind aber noch nicht schriftlich zugesichert worden. Das Geld sei nötig, um die Halle zu sanieren. Die müssen nämlich ganz neu gebaut werden.
Wir müssen da alle Wände abbauen, neue Wände aufbauen, damit wir im Kletterbereich wieder die Sicherheit erfüllen können. Zweitens wollen wir die Halle jetzt attraktiver und auf den neuen Stand bringen. Aktuell haben wir Wände, die nicht bekletterbar sind, die in unserer Meinung eigentlich ideal wären.
Neben dem Kletterbereich selber gibt es auch noch andere Sachen zum Sanieren. Zum Beispiel soll es für den Ein- und Ausgang ein Drehkreuz geben, um zu sehen, wer gerade im Gebäude ist. Und auch Sanitäranlagen soll es neu geben. Aktuell hat die Umkleidekabine nicht einmal einen Wasseranschluss. Schön wäre, wenn das ganze Prättigau zusammenlegen würde und alle Gemeinden ein bisschen etwas dran zahlen würden, so der Christian Nett. Die Kletterhalle an sich hat ja auch eine grosse Bedeutung für die Region.
Es ist ein Angebot, das Schlechtwetterprogramm bietet. Es ist ein gutes Einzugsgebiet, das heisst Küblis, so ungefähr in der Mitte des Prättigau, also relativ gut erreichbar und stößt somit nicht auf schlechten Anklang im Prättigau und Umgebung.
Für den Fall, dass das Geld nicht zusammenkommt, muss halt mit weniger Budget gefahren werden. Die Halle wirklich zu schliessen, sei für die Region keine Option.
Aktuell gibt es aber laut dem SAC Prättigau keinen Plan B. Um das nötige Geld für Kletterhallen zu Küblis zusammen zu bekommen, setzen sie auf die Einheimischen, die sie mit kleinen und grossen Beträgen unterstützen. Das war es schon wieder mit dem Infokompakt für heute. Die Sendung gibt es bald auch zum Nachhören auf radiogrieche.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon ist der Ruth Schmenzi. Einen schönen Hinnacht.
Radio Grieche. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.